NDR Info. Streitkräfte und Strategien.
Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und wir melden uns aus Göttingen aus dem Theodor-Heuss-Gymnasium.
Ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 12. Mai. Wir zeichnen diesen Podcast um 9.30 Uhr auf. Aber für uns ist das ein sehr besonderer Moment in einem sehr besonderen Rahmen, denn wir sitzen nicht wie sonst üblich irgendwie zusammen im Studio, Anna, das passiert ja hin und wieder, oder sprechen weit entfernt über Leitung, sondern sind halt hier zusammen tatsächlich an der Schule in Göttingen.
Ja, eine besondere Folge für uns, vor allen Dingen Kai und ich im selben Raum, das ist wirklich selten. Und wir sind eingeladen zum Europatag hier am Theodor-Heuss-Gymnasium, vielen Dank dafür. Und wir haben für unsere Folge besondere Gäste. Wir sprechen gleich mit drei Schülerinnen und Schülern hier auf der Bühne. Und außerdem können wir einen Gast von der Bundeswehr hier in Göttingen begrüßen. Es ist Oberstleutnant Joachim Rute, der Kommandeur des Jägerbataillons 413 aus Torgelow aus Mecklenburg-Vorpommern.
Aber zunächst wollen wir natürlich mit denen reden, um die es heute vor allen Dingen gehen soll, mit den Schülerinnen und Schülern. Wir sitzen ja hier in der Aula zusammen und würden deshalb drei von euch bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen. Und zwar wären das Emily, Tobias und Matteo.
Wir haben ein Mikro, wenn ihr das quasi rumgeben würdet. Genau, wunderbar. Mögt ihr euch kurz vorstellen, also sagen, wer ihr seid, auch was euer Leistungskurs ist?
Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für diese Einladung, dass ich hier sitzen darf. Und genau, mein Name ist Tobias Richter. Ich bin Schüler hier am Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen. Meine Leistungskurse sind Politik, Geschichte und Deutsch. Und genau, ich freue mich jetzt heute hier Teil des Podcasts sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank auch von mir. Mein Name ist Emily Busch. Ich bin auch Schülerin hier und meine Leistungskurse sind Politik, Geschichte und Englisch.
Ja, vielen Dank. Ich bin Matteo Prenz und ich bin auch Teil des Politikleistungskurses und habe noch Geschichte und Deutsch nebenbei.
Wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast sehr, sehr viel mit dem Krieg in der Ukraine. Deshalb die Frage, inwiefern gibt es für euch da Anknüpfungspunkte? Gibt es beispielsweise bei euch an der Schule oder auch im Freundeskreis Flüchtlinge, also Menschen, die aus dem Krieg hierher zu euch geflohen sind?
Also ja, auf jeden Fall. Es gibt besonders die letzten 2 Jahre gab es immer mehr Schüler bei uns an der Schule und auch ich spiele Basketball und dort gab es auch immer mal wieder also Leute aus der Ukraine, die bei uns im Team gespielt haben und genau.
Möchtest du auch noch was sagen, Emily?
Also bei uns in der Klasse gibt es jemanden, der aus der Ukraine kommt. Sie ist zwar nicht selber geflüchtet, aber Teile ihrer Familie. Das heißt, da haben wir auch einen Anknüpfungspunkt.
Ja genau, und im Bekanntenkreis, da hat man auch ein paar, also bei uns in der Nachbarschaft beispielsweise, da gibt es einige Nachbarn, welche ukrainische Mütter beispielsweise und deren Kinder aufgenommen haben, kurz nach dem Ukraine-Russland-Krieg, nachdem das ausgebrochen ist. Und wenn man sich da per Google-Übersetzer teilweise sich da mal austauscht, dann ist es da wirklich auch dann sehr interessant zu erfahren, was diese Familien durchgemacht haben und welche Geschichte dahinter steckt.
Das wollte ich gerade fragen, ist die Kommunikation da problemlos möglich gewesen von Anfang an oder musste man sich da erstmal behelfen mit Übersetzungsprogrammen auch?
Also grundsätzlich geht das natürlich auch alles mit Händen und Füßen, also da braucht man jetzt nicht fließend jetzt die Sprache zu sprechen, um den anderen zu verstehen, aber eben um spezielle Inhalte auszutauschen, benötigt es beispielsweise schon ein Google-Übersetzer oder eine andere Übersetzungsart, was jetzt ja gerade im digitalen Zeitraum jetzt ja auch sehr, sehr einfach ist mit der Live-Übersetzung auf manchen Apps, was das Ganze auf jeden Fall sehr erleichtert.
Und ich glaube, auch wir alle können Englisch und so funktioniert die Kommunikation natürlich auch immer einfach und sonst halt das, was mein Mitschüler schon genannt hat.
Und dass jetzt gar nicht so weit weg von uns ein Krieg herrscht, eben der russische Krieg gegen die Ukraine. Ihr habt ja gerade gesagt, ihr kennt auch Leute, die aus dem Krieg und vor dem Krieg geflohen sind. Ist das auch für euch ein bedrohlicher Gedanke? Wie guckt ihr auf diesen Krieg in der Ukraine?
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig, weil die Ukraine ist ja gar nicht so weit von uns entfernt. Ich gehe jetzt persönlich mal so damit um, dass ich da jetzt nicht zu sehr Einfluss aufnehme, weil ich glaube, das macht einen selber auch einfach immer fertig.
Du meinst, dass du dir nicht so viele Sachen anguckst?
Genau, ich versuche auch immer, solche Inhalte einfach zu überspringen oder auf nicht interessieren zu drücken, weil ich finde einfach, das macht nur noch mehr Angst. Aber ich finde wichtig, diese Verantwortung zu haben, dass man weiß, hier in der Nähe ist Krieg und wir haben sogar Geflüchtete, die sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Mhm. Emily.
Natürlich ist es kein schöner Gedanke, dass hier in der Nähe Krieg ist, aber so schlimm es klingt, ist hier mittlerweile mehr oder weniger Realität geworden. Es ist jetzt ja kein kurzer Zeitraum, seit der Ukraine-Krieg begonnen hat.
Ja, ist mehr seit 4 Jahren inzwischen. Ja. Ne? Tobias?
Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch sehr, sehr tragisch. Gerade weil man bedenkt, dass die Ukraine, ja wie auch schon gesagt wurde, ein Nachbarland ja ist und nicht oder quasi ein Nachbarland ist und ist somit dann nicht sehr weit weg ist, dieser Krieg. Und wenn man dann bedenkt, wenn Russland weiter so macht, dann könnten dann die Russen eventuell in ein paar Jahren oder vielleicht auch ein paar Monaten, je nachdem wie schnell oder langsam es geht, vor unserer eigenen Haustür stehen. Und somit ist es eben schon eine Lage, mit der man sich auf jeden Fall befassen muss und befassen sollte. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, da hinten, da bricht ein Krieg aus. Man informiert sich ab und zu mal über die Tagesschau oder auch durch die Öffentlichen oder Ähnliches über diesen Krieg, sondern es ist wirklich sehr nah und es betrifft uns auch unmittelbar.
Und dass quasi der Russe vor der Tür stehen könnte, das ist was also dich richtig beschäftigt?
Würde ich schon sagen, weil das ist, also wie man jetzt sieht, in der Ukraine, da wurde es als Übungseinsatz erstmal angekündigt und auf einmal ist dann daraus ein Krieg ausgebrochen. Die Russen sind sich, wie man in den Nachrichten hört oder gerade Putin, ich will jetzt ja nicht auf alle Russen jetzt verallgemeinern, aber Putin ist sich ja keiner Schuld bewusst, so ganz grob jetzt gesagt. Und ja, somit fehlt auch dieses Einverständnis von ihm gegenüber der Ukraine, welchen Schaden er da anrichtet. Und sowas ist halt schwierig, weil wenn jemand wie Putin, der viel zu groß denkt, sozusagen in solche Muster dann verfällt, dann dass er davon ausgeht, ein Land jetzt mal, salopp jetzt mal gesprochen, nach dem anderen für sich nehmen zu können, dass er dann vielleicht auch bald auch vor unserer eigenen Haustür steht und davor dann keinen Halt macht.
Es wird ja dieses Jahr 2029 immer wieder genannt als eines, in dem dann Putin wagen könnte, auch möglicherweise NATO-Land anzugreifen. Da wird das Baltikum immer wieder genannt oder die Ostsee. Hat sich denn mit allem, was ihr jetzt berichtet habt, und es hat sich ja offenbar das Bedrohungsgefühl auch bei euch persönlich verändert, hat sich damit auch der Blick von euch auf unsere Streitkräfte, also auf die Bundeswehr, gewandelt? Hat sich das Bild der Bundeswehr verändert oder merkt ihr in eurem persönlichen Umfeld, dass sich die Menschen mehr für die Bundeswehr interessieren?
Also definitiv, die Bundeswehr wird immer relevanter. Zum einen dadurch, dass wir natürlich älter werden und jetzt durch die neue Wehrpflichtreform betroffen sind, gegebenenfalls.
Wehrpflicht gibt es ja noch nicht, aber es gibt den neuen Wehrdienst, sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber.
Und dadurch sind wir natürlich betroffen und dadurch, dass nur ein Land mehr oder weniger zwischen uns und der Ukraine liegt, ist natürlich der Gedanke, dass wir gut gerüstet sein sollten, immer präsent.
Euch Jungs betrifft es vielleicht noch unmittelbarer, weil ihr einen Fragebogen zumindest ausfüllen müsst demnächst.
Ja, genau. Also die Bundeswehr wird natürlich immer ein präsenteres Thema. Und jetzt auch besonders, wo der Krieg in der Nähe ist, wurde auch viel Panik auch ausgelöst, auch aus der Schule, dass ja die Russen kriegen euch. Solche Aussagen wurden dann auch einfach am Schulhof getätigt und auch jüngere Schüler, sie werden dann natürlich dadurch auch beeinflusst und die dann zukünftig auch im Wehrdienst fundieren müssen. Und solche Dinge sind dann halt auch immer ein bisschen doof. Auch zum Wehrdienst kommen wir ja gleich nochmal genauer zu. Aber eigentlich ist das ja eine ganz wichtige Sache, weil das ist, man stellt sich ja schon für das Land ein. Und
die Russen kriegen euch, ist ein Satz, der so
auf der Schule ist. Also hat man schon gehört, ja.
Also von
und deshalb haben die Leute sehr Angst. Ja, es gibt ja immer Leute, die irgendwelche Aussagen auf dem Schulhof, ich glaube, das kennen wir alle, aber dann so ist es einfach das, ich glaube, das bringt dann die Leute zu viel Panik rein und die Bundeswehr wird dann als was Böses oder Gefährliches gesehen.
Ah, so rum.
Genau, so meine ich das.
Beim freiwilligen Wehrdienst, Emily, du hast erzählt, du bist 18 geworden vor 2 Wochen. Noch hast du keine Post bekommen von der Bundeswehr, aber wir haben schon von unserem Gast Herr Rute gehört, das kommt bestimmt gleich. Aber wenn ihr jetzt die Schreiben bekommt, wo gefragt wird, könnt ihr euch das vorstellen, freiwilligen Wehrdienst zu machen, ja oder nein? Tobias, Matteo, ihr müsst antworten. Emily, du kannst antworten. Was ist eure Antwort? Was denkt ihr euch?
Mir wäre es, es kommt drauf an, wenn ich, also ich möchte Medizin studieren, und wenn ich die Möglichkeit habe, in der Bundeswehrakademie Medizin zu studieren, das wäre ja auch an den öffentlichen Unis, wäre das durchaus eine Option. Aber es kommt eben drauf an, ich müsste mich für 17 Jahre verpflichten, das ist durchaus ein langer Zeitraum. Das muss man dann durchdenken.
Wie ist bei dir, Tobias?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bisher noch keine Post bekommen, weil ich nämlich 2007er Jahrgang bin. Ich bin seit dem letzten Jahr Oktober bin ich 18 und somit bin ich keiner mehr von den Kandidaten, die einen Brief nach Hause bekommen. Bei mir ist es jedoch so, ich bin so der Wehrpflicht oder der Wiedereinführung der Wehrpflicht eingestellt, sozusagen, dass ich schon wichtig finde, dass man sein Land natürlich verteidigt, aber ich würde es jetzt nicht jetzt so drastisch jetzt sehen, dass man, ja, wie soll ich sagen, also aktuell würde ich mich jetzt nicht freiwillig melden, aber sollte die Bedrohungslage noch weiter zunehmen, dann wäre ich auch dann bereit, auch dann zu sagen, ich bin hier geboren, das ist mein Land, hier ist meine Familie, und dann bin ich auch dann bereit, auch dann dieses Land eben, ja, zu verteidigen und dazu auch meinen Teil beizutragen.
Aber jetzt planst du erstmal anders, also.
Jetzt plane ich erstmal anders.
Mhm. Und wie ist es bei dir, Matteo?
Bei mir ist das ein ähnliches Szenario. Ich bin schon 2007er, deshalb habe ich auch noch keine Post bekommen. Ich habe vor einem Jahr, wo ich 18 geworden bin, eine Post bekommen, aber das war noch zudem einfach ein Informationsbogen zu der Bundeswehr. Und so wie es, also ich würde auch sehr gerne Medizin studieren, und so wie es aktuell aussieht, wenn ich diesen Werdegang folgen würde, dann wäre das für mich erstmal keine Option. Oder ich finde auch selber, dass die Bundeswehr oder der Wehrdienst ein bisschen attraktiver gestaltet werden sollte. Aber wenn es dann zu einer Pflicht kommt, würde ich mich nicht dagegen wehren.
Was wäre attraktiver? Weißt du, wo sagst du, das sollte schon sein?
Zum also Beispiel, dass wenn, man folgende, ja, ja, dass wenn man folgende Studiengänge, wie zum Beispiel Medizin macht, dass man dort vielleicht auch noch mehr Kürzung bekommt für den Studiengang oder einen einfacheren Einstieg, besonders wenn man keinen hohen NC hat, oder auch für andere Studiengänge oder Ausbildung vielleicht dort Vorteile bekommt, finanzielle Hilfe, sowas zum Beispiel.
Jetzt gab es ja bundesweit auch Demonstrationen von Gleichaltrigen von euch gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch hier in Göttingen haben hunderte Schülerinnen und Schüler dagegen demonstriert. Man muss ja immer dazu sagen, es gibt im Moment keine Wehrpflicht, sie ist weiterhin ausgesetzt, und selbst wenn sie eines Tages kommt, dann wird es wohl eher eine Auswahlwehrpflicht, also es wird nicht ein gesamter Jahrgang dann gezogen, so wie es ganz früher mal war, als wir jung waren, Anna und ich. Wie steht ihr zu solchen Demonstrationen? Habt ihr daran mal teilgenommen? Könnt ihr das in irgendeiner Form nachvollziehen oder sagt ihr eher gar nicht?
Also die Angst dahinter kann ich nachvollziehen. Von den Demonstrationen halte ich persönlich nicht sehr viel, weil das ist ja auch immer zur Schulzeit. Und ich finde, die Schule ist wichtig und dort auch dran teilzunehmen ist genauso wichtig. Und deshalb finde ich, dass die Demonstration, also es wäre jetzt nichts für mich.
Also ich verstehe den Gedanken, ja. Es ist halt aus Angst, wie Matthias schon meinte. Aber für mich persönlich ist es auch eher nichts, einfach dadurch, dass wir keine Wehrpflicht haben. Und es ist ja immer noch nicht, wenn du diesen Bogen ausfüllst, heißt es ja nicht, dass du direkt eingezogen bist. Also für mich fühlt es sich an einigen Stellen ein bisschen überdramatisiert an.
Ja, also ich sehe das genauso wie meine beiden Vorredner. Also die Angst dahinter natürlich ist verständlich. Jedoch muss man sich teilweise auch, wenn man auf solchen Demonstrationen unterwegs ist oder da vorbeiläuft, sich manchmal die Plakate angucken. Und ja, auf manchen stehen dann da irgendwelche Schriftzüge, die fernab von der Realität sind, muss man auch sagen. Also mit irgendwelchen Sprüchen wie raus aus dem Schützengraben, wo man sich denkt, es geht bisher erstmal nur um eine Wiedereinführung eines neuen, überarbeiteten Modells der Wehrpflicht. Es geht nicht darum, jemanden direkt morgen mit einem Gewehr in den Schützengraben zu stellen, sondern es wird eben über ein neues Konzept einfach nachgedacht. Und natürlich, das kann man auch dann wiederum durch diese Angst dahinter begründen. Jedoch finde ich teilweise die Reaktionen darauf ein bisschen, ja, zu übertrieben. Also übertrieben kann man es nicht sagen, aber vielleicht teilweise ein bisschen zu extrem.
Ja. Tobias, du hast das ja gesagt, es geht nicht um die Wehrpflicht. Wir sprechen gerade über einen freiwilligen Wehrdienst. Aber die CDU-CSU ist ja zum Beispiel für eine Wehrpflicht, die SPD dagegen. Deswegen haben die sich da nicht einigen können und sagen, es kommt jetzt erstmal ein freiwilliger Wehrdienst. Wie würdet ihr denn drauf gucken, wenn es eine Wehrpflicht geben sollte?
Eine Wehrpflicht wird...
Immer natürlich auch mit der Möglichkeit zu verweigern, das muss man immer noch dazu sagen. Also es wird ja keiner zum Bund gezwungen.
Ja, also eine Wehrpflicht finde ich insofern lobenswert, wenn die Situation wirklich sehr angespannt ist, dass man dann wirklich dann darauf vertraut, dann auf dieses Gegenseitige, dass man nicht sagt, nur die Freiwilligen, also natürlich, man kann auch verweigern, aber dass man sozusagen die Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber seinem Land, dass man die dadurch eben dann zeigt, dass man eben nicht verweigert, sondern geschlossen, gemeinsam hinter diesem Land steht und hinter der Sicherheit in diesem Land und dass man somit auch dann die Werte der Demokratie dieses Landes und die Werte der Menschen in diesem Land eben auch dann nach außen dann vertritt und somit dann geschlossen zusammensteht.
Ich würde gerne eine Gegenfrage stellen. Würde dieses Modell, was Sie gerade, oder diese Möglichkeit, die Sie gerade gesagt haben, auch eine Grundgesetzänderung inkludieren, dass Frauen auch Teil der Wehrpflicht wären?
Also das sagen einige Parteien, dass sie das gerne möchten. Das Problem ist, bei einer Grundgesetzänderung brauchst du ja immer eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn wir jetzt gerade auf den aktuellen Bundestag gucken, gibt es diese Zweidrittelmehrheit nicht, weil die Linken sind dagegen, die Grünen sind dagegen. Und deswegen wäre es gerade, wenn wir über eine Wehrpflicht sprechen, regulär nur für Jungs, nur für Männer und nicht für Frauen. Ich persönlich finde, es sollten auch Frauen sein. Bloß politisch ist das halt gerade gar nicht hinzubekommen.
Eben, ich finde nämlich, das wäre ein Schritt zur Gleichberechtigung hin, die gleichen Pflichten gegenüber dem Staat. Mehr oder weniger, wenn Tobi an die Front müsste, wäre es auch nur fair, wenn ich auch müsste, um es jetzt ganz bildlich zu sprechen. Deswegen, ich glaube, es wäre für viele ein sehr lebensveränderndes Ereignis dann nochmal. Es würde ein bisschen wahrscheinlich zum Patriotismus auch beitragen, wenn man dem Land, man ist verbundener zum Land, würde ich denken, wenn man dem Land gedient hat. Mehr oder weniger. Und es würde ja auch dazu führen, dass viele ihren Berufswunsch gegebenenfalls nochmal überdenken. Also ich persönlich habe auch einen ehemaligen Bundeswehrsanitäter bei mir im Bekanntenkreis. Was er erzählt hat, war wirklich positiv, dass viele Menschen nochmal ihr ganzes Leben nach einem Jahr bei der Bundeswehr umgekrempelt haben. Also glaube ich, dass für viele ein bereicherndes Ereignis wäre.
Es gibt ja auch eine Diskussion über eine Dienstpflicht oder so. Also für die, die dann gar nicht zur Bundeswehr wollen, dass die dann möglicherweise eben in sozialen Berufen, so ähnlich wie es im Zivildienst früher war, dann arbeiten. Das sind, glaube ich, alles Gedankenspiele, aber so weit sind wir, fürchte ich, politisch noch nicht, Anna, in Berlin. Vielleicht mit Matteo noch und dann entlassen wir euch auch.
Ja, ich würde den beiden auf jeden Fall zustimmen. Das für mich wäre eine Wehrpflicht. Ich finde das einfach super schwierig. Ich habe mir ehrlicherweise auch noch nicht jetzt eine komplette Entscheidung, kann ich da einfach noch nicht treffen. Aber wie Emily das auch schon gesagt hat, ich habe auch aus meinem Bekanntenkreis, mein Vater war dort, mein Onkel, beide haben auch nur Positives berichtet, dass das auch einfach wirklich lebensverändernd sein kann und einfach auch ein bisschen Disziplin in die Jugend reinbringen könnte.
Dann ganz vielen Dank. Vielen Dank, Matteo. Vielen Dank, Emily. Vielen Dank, Tobias. Wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit unserem Überblick auf, wir gucken auf die Lage, wir gucken normalerweise auf die Lage in der Ukraine und seit Ende Februar gucken wir auch auf die Lage im Nahen Osten. Womit wollen wir heute anfangen, Kai?
Ja, das ist eine Frage, Anna, die wir uns ja jedes Mal wieder stellen, bevor wir die Sendung aufnehmen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, immer kommt irgendwie Donald Trump vor, in beiden Fällen. Und ich will auch noch dazu sagen, dass wir das heute ein bisschen schlanker machen als üblicherweise, eben weil es ja so ein besonderer Anlass ist und wir hier in der Aula in Göttingen sitzen am Theodor-Heuss-Gymnasium. Lass uns mal in der Ukraine anfangen, wo wir, was ja nicht immer der Fall ist, auch eine Verbindung nach Niedersachsen herstellen können, ausnahmsweise. Weil nämlich Russlands Machthaber Putin überraschend am Tag der Siegesfeier über Nazi-Deutschland, also am 9. Mai, noch vor die Presse getreten ist und zwei Sätze sagte, die uns seitdem beschäftigen. Zum einen bemerkte er nämlich, der Krieg gegen die Ukraine neige sich dem Ende zu. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Der zweite Putin-Satz, und das ist genau der, wo Niedersachsen dann ins Spiel kommt, lautete, er könne sich den deutschen Ex-Kanzler und ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder am ehesten als Vermittler vorstellen. Jetzt ist Schröder erklärter Putin-Freund, hatte ja damals die Öl- und Gasdeals mit Russland eingefädelt, war auch kurz nach Kriegsbeginn ja mal nach Moskau gereist, einigermaßen vergeblich in der Annahme, dass er da noch Einfluss nehmen könne, um diesen Krieg zu stoppen. Jedenfalls ist Schröder eine Personalie, die bei der Ukraine, aber auch bei der Bundesregierung, Anna, du hast das mitbekommen, in Berlin und auch in der Europäischen Union eher die Haare zu Berge stehen lässt. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, kann ich ja hier mal stellvertretend zitieren, die fand es erstmal merkwürdig, dass Moskau sich wünschen darf, wen Europa eigentlich als Vermittler ins Rennen schicken würde, und dann noch anfügte, das sei klar, dass Putin Schröder wolle, denn der Altkanzler würde dann, Zitat, auf beiden Seiten des Verhandlungstisches sitzen.
Ja, ich finde das wirklich interessant. Also die Ablehnung von Gerhard Schröder als möglichen Verhandler, die zieht sich wirklich durch Europa. Es ist nicht nur die Bundesregierung, sind auch die Europäer, vor allen Dingen die Osteuropäer, die sagen, ach wirklich, der Mann, der Nord Stream 2 hat bauen lassen, beziehungsweise initiiert hat, der soll jetzt auch verhandeln. Aber wir sind auch noch gar nicht so weit, auch wenn es jetzt zuletzt Meldungen gab, dass man sich von EU-Seite auf Gespräche mit Putin vorbereite, sieht man das in Berlin bei der Bundesregierung doch mit Skepsis. Es hat ja schon häufig genug auch Signale gegeben von Putin, er sei zu Gesprächen bereit, und dann war es doch nicht so. Der Verteidigungsminister, auch ein Niedersachse, Boris Pistorius von der SPD, der war ja an diesem Montag in Kiew, und er hat dort erklärt, auch zu diesem Verhandlungsvorschlag, es stehe zu befürchten, dass Putin ein weiteres Täuschungsmanöver unternehme. Und dann hat er auch noch bei seinem Besuch gesagt, so sinngemäß, wenn Putin tatsächlich Interesse an einem Friedensschluss hätte, dann könnte er einfach seine Soldaten dazu auffordern, die Waffen niederzulegen in der Ukraine und aufzuhören, die Ukraine anzugreifen.
Was bislang nicht der Fall ist. Ich glaube auch, dass Putin den Beweis, dass er wirklich ernsthaft verhandeln will, erst noch erbringen muss. Aber mit solchen Sätzen über einen möglichen Frieden erweckt er nicht nur bei uns, aber auch natürlich bei Donald Trump zum Beispiel in den USA gern den Eindruck, dass er sehr offen für Gespräche sei. Dabei führt er den Krieg gegen die Ukraine weiter. Jetzt gab es ja eine dreitägige Waffenruhe, die dann in der Tat auch dazu geführt hat, dass die russischen Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine mit diesen Drohnenschwärmen und auch mit Raketen zu großen Teilen ausblieben und die auch dazu führte, dass die jährliche Militärparade in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland tatsächlich ohne Zwischenfälle, also ohne ukrainische Drohnen, über die Bühne ging. Die war deutlich kürzer, diese Feier, und aufgrund fehlender Waffensysteme auch deutlich weniger pompös als zuvor. Aber gleichzeitig muss man auch feststellen, gingen die Kämpfe an den Frontlinien weiter, wobei sich beide Seiten gegenseitig vorwarfen, hundertfach die Verabredung der Waffenruhe gebrochen zu haben. Und jetzt hat aktuell ukrainischen Angaben zufolge Russland seine massiven Luftangriffe auch wieder aufgenommen. Die Ukraine meldete in der Nacht zu heute Angriffe mit zahlreichen Drohnen auf die Hauptstadt Kiew, zum Beispiel auf weitere Städte wie Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Cherson. Russland sagt umgekehrt, auch die Ukraine setze wieder Langstreckendrohnen ein. Also es gibt eigentlich wenig Anzeichen, Anna, dass dieser Krieg bald endet. Auch wenn, das muss man glaube ich sagen, Putin stärker unter Druck steht als noch vor ein paar Wochen. Der Wirtschaft geht schlecht in Russland, die Verluste an der Front sind gewaltig. Der Monat April war ja einer, in dem Russland erstmals seit Jahren wieder mehr Gebiete in der Ukraine verloren hat, als es neu besetzte. Die Ukraine trifft immer erfolgreicher sensible Stellen tief in Russland, trifft die Öl- und Gasindustrie. Trotzdem ist gut möglich, dass Putin weiter glaubt, auf lange Sicht diesen Krieg länger durchhalten und auch gewinnen zu können.
Ja, und da sind ja, versuchen die Europäer fort zu sein, indem sie die Ukraine mit Geld unterstützen. Deutschland gehört ja zu den Ländern, die die Ukraine am meisten mit Geld und auch Waffen unterstützen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Verteidigungsminister Pistorius war jetzt am Montag in Kiew. Und was ich so bezeichnend finde, es war eine ganze Zeit lang so, dass die Ukraine vor allen Dingen als Bittsteller wahrgenommen wurde, als ein Land, das von uns Waffen braucht, das von uns Geld braucht. Und mir ist schon aufgefallen, als der ukrainische Präsident Zelensky vor 4 Wochen in Berlin zu Besuch war beim Bundeskanzler, da hatte er was anzubieten, und zwar halt diese Drohnentechnologie, wo die Ukrainer ja unglaublich weit vorne sind, sehr viel entwickelt haben, und deswegen habe ich den Eindruck, dass Deutschland viel von der Ukraine lernen kann, was Kreativität angeht, die Produktion moderner Waffensysteme, dann natürlich auch Erfahrungen in moderner Kriegsführung. Das ist schon sehr beeindruckend, wie das inzwischen in meiner Wahrnehmung sich eher auf Augenhöhe befindet, dieses deutsch-ukrainische Verhältnis und nicht mehr so Bittsteller.
Und Ausdruck genau dessen ist, dass die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit der Ukraine ja noch weiter vertiefen will, gerade bei sogenannten weitreichenden Waffensystemen. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat da ausdrücklich bei seinem Besuch jetzt in Kiew die Deep Strike-Fähigkeiten genannt, also Raketen, mit denen man im Ernstfall dann Kommandozentralen, Panzerverbände und so weiter weit hinter den Frontlinien ausschalten könnte. Da hat Russland, muss man sagen, einfach Möglichkeiten, die Europa so bislang nicht hat. Das hatte ich vor einer Woche mit der Politikwissenschaftlerin Claudia Major auch ausführlich besprochen. Da diese Waffen, also Tomahawks und so weiter, die da immer wieder genannt werden, aus den USA wohl nicht kommen werden, müssen sich die Europäer da beeilen, die selbst herzustellen. Und da kann eine Zusammenarbeit mit der Ukraine viel Sinn machen. Bei Drohnen sowieso, ohne dass wir zu diesem Zeitpunkt sagen können, ob das alles auch wirklich schnell genug geht. Bislang werden da so Zeiträume bis Anfang 30er, Mitte 30er Jahre genannt und das wäre möglicherweise zu langsam.
Ja, das kann noch dauern. Gucken wir mal, ob auch die Ukraine helfen kann. Wir haben ja gerade über die Waffenruhe in der Ukraine gesprochen. Und dann gucken wir auf die zweite Region, auf Nahost, also zwischen den USA und dem Iran. Herrscht ja auch ein Waffenstillstand, auch wenn der nicht völlig ohne Zwischenfälle abläuft. Und auch zwischen Israel und der Hisbollah wird weiter gekämpft. Aber ob diese Waffenruhe USA, Iran ewig hält, das ist fraglich. Zumal man einem dauerhaften Frieden zuletzt ja auch nicht näher gekommen ist.
Nee, im Gegenteil. Die USA hatten Vorschläge, hatten einen 14-Punkte-Plan an den Iran geschickt. Der hat mit einem eigenen Gegenplan geantwortet und es wurde ziemlich schnell deutlich, dass beide die Ideen der jeweils anderen Seite für völlig unannehmbar halten. Das gefällt mir nicht, völlig inakzeptabel, schrieb US-Präsident Trump in einer ersten Reaktion in Großbuchstaben, wie er das gerne tut, auf seiner Plattform Truth Social. Jetzt hat er nochmal nachgelegt und erklärt, der Iran habe Müll, habe Garbage geschickt, er habe das gar nicht alles zu Ende gelesen. Die Feuerpause, hat er noch dazu gesagt, liege quasi auf der Intensivstation, wo ein Arzt hereinkomme und sage, Sir, Ihr Angehöriger hat eine Überlebenschance von etwa 1%. Also Trump erhöht da verbal hörbar den Druck, indem er durchblicken lässt, die US-Angriffe könnten wieder losgehen. Und auch was Sanktionen angeht, schärfen die USA nochmal nach, interessanterweise gegen Personen, die iranische Ölausfuhren nach China betreiben. Kurz bevor Trump ja selber diese Woche nach China reist. Der Iran hatte Berichten zufolge die volle Souveränität über die Straße von Hormus gefordert. Ein Ende der Sanktionen, Entschädigungszahlungen auch von Seiten der USA und hatten sehr wenig zum iranischen Atomprogramm dort hineingeschrieben in diesen Gegenfriedensplan. Also von einer Abgabe dieses hoch angereicherten Urans im Iran, das dort nach wie vor lagert und über das wir immer wieder berichten, ist von Teherans Seite keine Rede mehr derzeit. Das ist genau Trumps Problem, Anna. Er braucht eigentlich einen Erfolg, was die Beendigung oder zumindest ein sehr langfristiges Aussetzen der Urananreicherung des Iran angeht. Sonst fragt ihn bald die ganze Welt, warum hast du um Himmels Willen eigentlich das Jahr 2015 von Obama und auch vor allem federführend von der EU ausgehandelte Atomabkommen mit dem Iran damals geschreddert. Das hatte eine langfristige Aussetzung und internationale Kontrollen damals beinhaltet. Wenn Trump also nach mehreren Wochen Krieg samt getöteten Zivilisten, einem horrenden Ölpreis etc. nicht deutlich mehr erreicht als damals, dann bekommt er, glaube ich, ein Problem. Hinzu kommt, dass die Washington Post aktuell unter Berufung auf den US-Geheimdienst CIA dieser Tage berichtet hat, die Zerstörung an den US-Stützpunkten im Golf sei sehr viel größer als bislang berichtet. Also Trump gerät da mehr unter Druck und der Iran glaubt im Moment zumindest noch, trotz US-Blockade mit der Kontrolle der ja berühmt gewordenen Meerenge am Hormus, einen Hormushebel in der Hand zu haben und damit letztlich am längeren Hebel zu sitzen.
Vielen Dank, Kai, für die Lage im Nahen Osten und auch in der Ukraine. Ich schlage jetzt vor, dass wir einen fliegenden Wechsel vornehmen. Vielen Dank, Matteo, Tobias und Emily, dass ihr hier wart. Und wir begrüßen jetzt an dieser Stelle unseren Gesprächspartner aus Torgelow, aus Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar Oberstleutnant Joachim Rute, der Kommandeur des Jägerbataillons 413 in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen, Herr Rute. Schön, dass Sie hier sind.
Herzlichen Dank für die Einladung, ganz besonders zu dieser besonderen Sendung. Das ist schon wirklich was Tolles hier vor den Schülerinnen und Schülern. Und für mich ganz persönlich muss ich auch sagen, da habe ich intensiv zugehört und ich freue mich ganz besonders auf den Austausch nach der Sendung.
Herr Rute, wir klären gleich noch, was ein Jägerbataillon ist. Da sind Sie ja der Kommandeur, aber wir sprechen erst über Sie. Sie sind seit 2002 bei der Bundeswehr. Warum haben Sie sich damals dafür entschieden, zur Bundeswehr zu gehen?
Ich habe mich 2002 bei der Bundeswehr beworben und bin 2003 dann letztendlich eingetreten. Und das war natürlich im Vergleich zur Zeit jetzt, als ich im Alter der Schülerinnen und Schüler gewesen bin, eine vollkommen andere Situation. Einmal hatten wir ja noch echt die Wehrpflicht. Das heißt, alle jungen Männer haben sich sowieso mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ihren Wehrdienst zu leisten. In meinem Freundeskreis war das meistens so ein achselzuckendes, naja, gehört halt dazu, mache ich die 9 Monate, reiße ich die ab, Punkt. Ich bin selbst Soldatenkind, hatte deshalb schon sehr früh ein recht klares Bild von dem Beruf. Und verschiedene Sachen haben mich da unheimlich begeistert, weshalb mir 2002 klar war, dass ich mich gleich als Zeitsoldat bewerben möchte.
Was hat Sie begeistert?
Vor allen Dingen denke ich, diese Dualität von körperlicher Herausforderung und geistiger. Mhm. Dass man dieses beides in einem Beruf so fokussiert, das fand ich ganz toll, dass man so an seine Grenzen geführt wird und schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen darf. Ich war nicht mal 20, als ich meine ersten 10 Soldaten geführt habe. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, war das die Zeit, ja, des 11. September, es war ja erst wenige Monate vergangen, als ich mich beworben habe, die Balkaneinsätze liefen und es war so ein Gefühl in der Luft, was mich auch beeinflusst hat, dass so eine Terrorgefahr herrscht, so viel Unrecht und Schlimmes auf der Welt passiert und dass man so seinen Beitrag leisten möchte, um das zu ändern. Das klingt natürlich jetzt in der historischen Rückschau vielleicht fast ein bisschen naiv, aber das war so das, was mich als junger Mann bewogen hat, zur Bundeswehr zu gehen.
Hat Sie aber auch nicht abgeschreckt in dem Sinne, 2002 begann ja dann auch der Afghanistan-Einsatz. Da ging man ja in eine sehr ungewisse Zukunft auch, wenn man zur Bundeswehr ging.
Ja, ganz im Gegenteil. Also das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Das war genau das, was ich machen wollte, so meinen Beitrag leisten. Ich habe das als sinnvoll erachtet.
Kann man denn sagen, inwieweit sich die Bundeswehr damals, Sie haben die Auslandseinsätze angesprochen, unterschied von der, wie wir sie heute kennen? Ist das eine völlig andere Welt?
Eine völlig andere Welt vielleicht nicht, aber also ich muss sagen, ich habe in meiner Dienstzeit seit 2003 3 Bundeswehren kennengelernt, die sich signifikant unterscheiden. Als ich angefangen habe, war es noch sehr geprägt von Ausbildungssystematik und Ideen der 80er, 90er Jahre. Also ich habe als Infanterist begonnen, als Fußsoldat. Und das Erste, mit was ich in meiner Ausbildung da gelernt habe zum Infanteristen, war Grabenkampf. Das sieht man ja jetzt auch in der Ukraine. War aber so im Grundsatz und von den Grundideen nicht kernverschieden von dem, was schon mein Urgroßvater 1918 im Ersten Weltkrieg gelernt hat. Dann bin ich 2006 ins Studium an der Bundeswehruniversität gekommen und 2009 wieder in die Truppe zurückgekehrt und habe da den Wandel zur Einsatzarmee live erlebt. Also mit einem Mal waren Dinge wie ein VP-Check, ein Vulnerable Point-Check, also die Suche nach Sprengfallen, ganz wichtig. Wie verhält man sich in einem Hinterhalt? Mit Blick auf die Lageverschärfung in Afghanistan damals. Und dann ab 2014 beginnt die 3. Bundeswehr, jetzt 2008, 2020, der Vollinvasion Russlands gegen die Ukraine, ist dieser Fokus wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung, einen großen konventionellen Krieg in Europa und vor allen Dingen natürlich auf Abschreckung der Fokus.
Sie haben Afghanistan erwähnt. Sie waren 2011 für 7 Monate in Afghanistan. Das war so die gefährlichste Zeit damals, auch für Soldaten in Afghanistan. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ich war damals Infanteriezugführer in Kunduz und das war mit Sicherheit eine ganz, ganz prägende Zeit. Gerade als junger Mann, ich hatte 36 Soldaten dann zu der Zeit unter mir und unter meinem Kommando. Und das macht schon was mit einem, wenn man weiß, dass da hinten eine Sprengfalle ist, man nicht weiß, ob Taliban sich irgendwo in einem Hinterhalt hingelegt hat und dann seine Soldaten nach vorne, nach links, nach rechts befehlen muss. War mit Sicherheit sehr prägend und was mich mein Leben lang bestimmt begleiten wird.
2010 war das Karfreitagsgefecht zum Beispiel, also das schwerste Gefecht, das die Bundeswehr je gekämpft hat, seit es sie gibt. Es war ein langer Kampf, mehrere Stunden mit den Taliban damals, mehrere gefallene und verletzte Bundeswehrsoldaten. Und sie kamen dann ja sozusagen kurz danach in genau diese Region nach Kunduz. Gab es denn bei Ihnen auch Situationen, die Sie nachhaltig geprägt haben?
Ja, mit Sicherheit hat mich nachhaltig geprägt die Gesamtgefährdungslage mit Raketen, mit vor allen Dingen Sprengfallen. Die großen Gefechte, das waren, wie Sie sagen, 2009, 2010, wo unsere Vorgänger dort mit Opfern, die Sie angesprochen haben, auch erkauft, die Taliban dazu bewogen haben, von diesen offenen Attacken Abstand zu nehmen. Wir hatten aber Dutzend, ich kriege die Zahl, das ist ein bisschen zu lang her, nicht mehr zusammen, aber über 50 sogenannte IEDs, Improvised Explosive Devices, also Sprengfallen,
ne?
Auf die Taliban dann zurückgegriffen haben. Und das war so eine andauernde Gefährdung. Und wenn man im Nachhinein von Funkaufklärern mitbekommen hat, dass man selber auf so einer IED stand und jemand in Pakistan mit seinem Mobiltelefon angerufen hat, um zu fragen, ob der jetzt zünden soll und nur aufgrund Versagern, verschiedener Umstände, das nicht passiert ist, dann klar ist das schon etwas, was einen irgendwo wahrscheinlich auch mitprägt. Aber das ist ja alles Geschichte, Zeitgeschichte für die Schülerinnen und Schüler, muss man ja sagen.
Ja, Sie sind jetzt seit vergangenem September der Kommandeur des Jägerbataillons 413 in Torgelow, verantwortlich für 900 Männer und auch ein paar Frauen. Eine Frage vorweg, Jägerbataillon, was ist das?
Jäger sind Teil der Infanterie des deutschen Heeres und wahrscheinlich so das, wenn man intuitiv an den Soldaten denkt, was dem so am nächsten kommt. Es sind die Fußsoldaten, die mit der Waffe in der Hand im Besonderen spezialisiert sind auf Waldkampf und Orts- und Häuserkampf. Seit einigen Jahren haben wir inzwischen einen gepanzerten Radpanzer, den Boxer, und der hat unsere Einsatzart gerade mit Blick auf die Bedrohung an der NATO-Ostflanke nochmal signifikant geändert. Das macht uns zu sogenannten mittleren Kräften. Das ist eine recht neue Kategorie, also die leichten Kräfte, die Abgesessenen, die man schnell irgendwo hinbringen kann, die dann da allerdings, wo man sie hingebracht hat, auch relativ statisch sind. Dann gibt's
die Abgesessenen, das müssen Sie noch mal erklären,
ja,
für
also
Nicht-Militärs.
Also die Fahrzeuge, vielen Dank. Ne?
Also ne, kein Fahrzeug abgesessen.
In so einem Militärslang. Danke. Jeder hat seine Sprache in seiner Profession. Ja, also die Kräfte ohne Fahrzeuge, die man schnell irgendwo hinbringen kann, die dann aber da halt statisch sind. Dann gibt's die schweren, das sind die klassischen Panzer mit ihren Ketten.
Leopard 2,
der Puma jetzt, auch der Marder noch immer, ja, die man mit einem gewissen Aufwand an Transport und Versorgung in ein bestimmtes Gebiet bringen kann und die dann dort begrenzt sehr, sehr mobil, beweglich und vor allen Dingen durchschlagskräftig sind. Und um diese Lücke in der Mitte zu schließen, hat die Bundeswehr die mittleren Kräfte eingeführt, also leichter gepanzert, hochbeweglich auf Radpanzern, die jetzt wie mein Bataillon in Torgelow in wenigen Tagen im Grunde jeden Ort an der NATO-Ostflanke schnell erreichen kann und dementsprechend eine hohe Flexibilität aufweisen.
Und dafür wären Sie theoretisch auch da, für genau so einen Fall?
Ja, das ist unsere Aufgabe. Dafür trainieren wir und sind viel auf Übungsplätzen. Sogar den Anmarsch auf die Übungsplätze gestalten wir so, um genau dieses Szenario immer wieder zu üben. Lange Fahrten mit immer wieder Halten, wo wir unterziehen, uns feindlichen Zugriff verwehren, um genau das reinzubekommen.
Wir haben das gerade, oder Sie haben das gerade auch schon erzählt, dass Sie letztendlich ausgebildet wurden wie schon Ihr Urgroßvater. Und dass sich die Bundeswehr jetzt auch verändert hat. Was ist heute jetzt nochmal anders im Vergleich zu dem, als Sie angefangen haben bei der Bundeswehr? Also wir haben das ja auch gerade besprochen, der russische Krieg gegen die Ukraine, Einsatz von Drohnen und dann natürlich das viele Geld, was jetzt in die Bundeswehr gesteckt wird. Wie hat sich jetzt Ihre Bundeswehr, die Sie jetzt heute anführen in Teilen in Torgelow, verändert?
Da haben Sie schon einige ganz signifikante Schlagworte gebracht. Das eine ist mit Sicherheit das Kriegsbild, so wie wir das nennen, hat sich gewandelt. Also während wir früher sehr linear davon ausgegangen sind, gut, es kommt eine Vorbereitung durch Artilleriefeuer weitreichendes und dann kommen diese abgesessenen Kräfte zum Einsatz, diese Fußsoldaten zum Einsatz, denken wir jetzt natürlich an ein sogenanntes gläsernes Gefechtsfeld fast schon. Also durch die Drohnen, die überall immer in der Luft sind, kann alles sofort und schnell gesehen werden. Und das beeinflusst uns. Und da experimentieren wir auch unheimlich viel rum gerade. Das ist was sehr Spannendes und auch Forderndes an dieser Zeit, die ich jetzt durchs Bataillon führen darf, dass wir probieren, diesen Einsatz von Drohnen und die Abwehr von feindlichen Drohnen als Beispiel für dieses neue Kriegsbild jetzt, dass wir das in unsere Ausbildung und Übungen integrieren. Und mit den Mitteln, die dazu fließen, haben Sie ja angesprochen, über die letzten Jahrzehnte ist die Bundeswehr ganz wesentlich unterfinanziert gewesen. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist so ein bisschen ja wie so eine Straße, die über Jahre nicht gepflegt wurde, viele Schlaglöcher bekommen und die werden jetzt sukzessive wieder aufgefüllt. Und das ist ganz toll. Ich selbst habe als Kommandeur, und da fühle ich mich manchmal fast so ein bisschen wie so ein kleiner Start-up-Unternehmer, habe ich mehrere 10.000 Euro zur Verfügung, um Ausrüstung und gerade so im Bereich Drohnen zu kaufen und damit zu experimentieren. Und damit einfach zu versuchen, was klappt nicht.
Das dürfen Sie selber aussuchen dann, was Sie...
Ja, haben. Natürlich gibt es Regeln dafür, aber ich habe da weitgehende Freiheiten, um genau das zu initiieren, dass wir so eine von unten so eine Graswurzel-Innovationsbewegung haben, zeitgleich zu dem, was zentral von oben auch gesteuert wird.
Die Bundeswehr schafft ja jetzt erstmalig diese sogenannten Kamikaze-Drohnen an. Die werden in der Fachsprache auch Loitering Munition genannt. Also das sind Drohnen, die sich quasi von oben auf ihr Ziel stürzen und es dann zerstören können. Ist das auch ein Thema bei Ihnen oder experimentieren Sie mit anderen?
Ja, absolut ist das ein Thema. Das ist ein, wie wir sagen, Wirkmittel, was man so überhaupt nicht mehr ignorieren darf heutzutage auf dem modernen Gefechtsfeld. Wir werden einer der ersten Verbände sein, die diese Mittel bekommen in Torgelow. Und wir experimentieren jetzt bereits damit, indem wir Drohnen so ausstatten, als seien es solche Wirkmittel, um so ein bisschen zu gucken, wie binden wir das ein in unsere Gefechtsführung. Ich weiß, das klingt so ein bisschen banal, weil man denkt, naja, das lässt man halt fliegen und dann kommst. Aber man muss sich das vorstellen wie in einem Orchester, wo ein neues Instrument dazukommt. Und das muss erstmal in dieses Orchester integriert werden. Und man muss gucken, wo ergibt es denn Sinn, dass jetzt dieses neue Instrument spielt.
Klingt fast ein bisschen verharmlosend, Orchester.
Ja, Krieg, aber gut. Ist aber, was so die intellektuelle Leistung dabei ist.
Kommen viele freiwillig Wehrdienstleistende zu Ihnen?
Ich habe derzeit in jedem Quartal 40 junge Rekrutinnen und Rekruten bei mir im Bataillon. Die begrenzende Ressource ist allerdings ehrlicherweise im Moment nicht die Zahl der Freiwilligen, die gerne in die Jägerbataillone wollen, sondern ist vielmehr die Zahl der Betten, die Infrastruktur, die ich brauche. Also ich könnte noch einige mehr aufnehmen und ich freue mich auch darauf, dass das sich dann in einigen Monaten bessert und wir noch ein bisschen mehr bekommen. Aber ja, wir haben einige Freiwillige, die bei uns da ihren Dienst leisten.
Und Sie führen ja mit denen auch immer Gespräche, wenn die kommen. Was erzählen die Ihnen? Warum kommen die zu Ihnen?
Das ist in der Tat wirklich interessant. Was mich unheimlich beeindruckt hat bei diesen Gesprächen, die ich da führe, sei es hier im Wald oder bei Übungen in kurzen Unterbrechungen oder mit den Rekruten im Rahmen anderer Ausbildungsabschnitte. Was mich so unheimlich beeindruckt hat, ist die Ernsthaftigkeit, mit der die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Die jungen Leute machen sich wirklich Gedanken darüber, was hier gerade in Europa passiert, über die Bedrohungslage. Erlauben Sie mir mal eine Kleinigkeit gleich aus dem Gespräch mal aufzunehmen. Und das ist die Angst. Die verstehe ich. Dass man angesichts der Bedrohungslage besorgt ist, ist vollkommen richtig und nachvollziehbar. Aber die Angst muss man ja nicht vor der Bundeswehr haben, sondern die Angst oder die Sorge, die berechtigte Sorge, sollte man vor Putin und seinen neoimperialistischen Ambitionen hier in Europa haben. Und ein Beitrag zur Bundeswehr als Wehrdienst beispielsweise, der zu einer besseren Abschreckung führt, ist ja das beste Mittel gegen diese Angst.
Wobei die Angst auch daher kommt, weil der Job bei der Bundeswehr ist jetzt ja wirklich kein Job wie jeder andere. Man kann sterben. Also das unterscheidet Arbeiten bei der Bundeswehr, ne, im Vergleich zu anderen Jobs. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie Ihren jungen Rekruten?
Ohne Frage, dass der Soldatenberuf ein Beruf mit einem Risiko ist, ist ein Fakt. Punkt. Aber erstens werden ja die jungen Soldatinnen und Soldaten von ihren Vorgesetzten, den Gruppenführern und Zugführern, die bei mir im Bataillon ihren Dienst leisten, gut ausgebildet mit Blick auf das Kriegsbild, mit dem wir konfrontiert sind. Und zweitens, wie gesagt, ist ja die, und davon bin ich ehrlich überzeugt, die sicherste Vermeidung von Ausweitung des Krieges in Europa effektive, glaubwürdige Abschreckung.
Also abschreckend wirken, um dann nicht kämpfen zu müssen. Das wäre der Idealfall. Glauben Sie denn, dass diese Abschreckungswirkung erzielt werden kann mit dem neuen Wehrdienst, so wie er im Moment sich gestaltet? Oder wird doch eines Tages möglicherweise die Wehrpflicht oder eine Teilwehrpflicht kommen müssen?
Ob Abschreckung wirkt, ist immer eine ganz schwere Frage, weil Abschreckung ist ja etwas, was im Kopf stattfindet und keiner kann in den Kopf von Wladimir Putin gucken. Dementsprechend, was jetzt Gründe für Verhalten sind, ist immer so ein bisschen auf Annahmen geprägt. Wenn ich auf mein Bataillon blicke, und das erlauben Sie mir einen Moment auszuholen, um Ihre zweite Frage zu beantworten, habe ich im Wesentlichen drei Herausforderungen. Ich muss unter einen Hut bringen, und das ist bei mir im Bataillon im Kleinen und im Heer im Großen, ich muss unter einen Hut bringen Innovation, um diesem neuen Kriegsbild gerecht zu werden, Einsatzbereitschaft, um hier und heute mit Blick auf 2029 abzuschrecken und den Aufwuchs, um mittel- bis langfristig auch diese Abschreckung sicherzustellen, den organisieren. Und das sind ja alles drei Dinge, die sich per se erstmal widersprechen. Weil der Soldat, der Unteroffizier, der eine junge Soldatin oder einen jungen Soldaten in Torgelow ausbildet, kann nicht in dem bereits erläuterten Radpanzerboxer sitzen und an die NATO-Ostflanke bei einer Übung fahren. Und kann auch weniger Impulse zu Innovationen geben. Und diese drei Dinge auszubalancieren, die sind jetzt so das, was für mich die größte Herausforderung ist. Und deshalb ist es, denke ich, richtig und wichtig, dass wir diese stufenweise sukzessiven Aufwuchs von Wehrdienst gestalten. Anders würde ich das in meinem Bataillon gar nicht hinbekommen, das unter einen Hut zu bringen, wenn jetzt die Schleusentüre aufgingen und Tausende von Rekruten morgens bei mir vor dem Kasernenhör stünden.
Weil es nicht genug Betten gibt, wie Sie sagten.
Noch, ja, unter anderem. Und wie gesagt, es sind halt unterschiedliche Aufgaben, die man zeitgleich erledigen muss. Und das mit den Betten, da bin ich aber guter Dinge. Da kriegen wir bereits im Oktober diesen Jahres einige hundert mehr. Und dann wird sich auch da viel bewegen.
Herr Rute, haben Sie ganz vielen Dank. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen, dass Sie sich diese 5,5 Stunden von Torgelow in Vorpommern auf den Weg nach Göttingen gemacht haben. Und vielen Dank auch euch hier in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Schön, dass wir mit Streitkräfte und Strategien hier bei euch sein konnten.
Ja, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt, alle hier in der Aula. Das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dieser sehr besonderen Ausgabe. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik, auch zu dieser Ausgabe. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Anna Engelke aus Göttingen.